Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wir besuchen ja gleich eine Weltklasse, die Igel-Klasse an einer Schule im Ruhrgebiet. Diese Weltklasse mit Kindern aus aller Welt, die spielt die Hauptrolle in einer neuen Kinderbuchreihe. Und es gibt ein echtes Vorbild dafür, eine echte Igel-Klasse, hier jetzt zu hören bei einem Sportfest an ihrer Schule.
Den fünften Platz erreicht hat FC Igel, die 2C.
Ja, FC Igel, die Igelklasse im Ruhrgebiet, Vorbild für die Weltklasse in einer Kinderbuchreihe von Tanja Lieske und Sibylle Hein. Mit den beiden rede ich gleich hier in der Lesart. Eine Schulklasse voller Kinder, die fast alle eine Migrationsgeschichte haben, die fast alle nicht Deutsch als Muttersprache haben. Wenn in unserer Öffentlichkeit von solchen Klassen berichtet wird, dann fast immer als Problem, Problem, Problem. Und bio-deutsche Eltern, die tun fast alles, damit ihre Kinder bloß nicht in solche Klassen kommen. Anders ist das in einer neuen Kinderbuchreihe. Wir sind die Weltklasse, heißt die Reihe. Da kommen die Kinder aus Afghanistan, Nigeria, aus der Ukraine, Polen, dem Libanon und noch einigen anderen Ländern. Tanja Lieske schreibt die Texte zu diesen Büchern. Sibylle Hein macht die Bilder dafür. Und beide sind jetzt bei mir. Tanja Lieske in Köln und Sibylle Hein hier in Berlin. Seien Sie beide willkommen.
Hallo.
Hallo.
Frau Lieske, Sie sind verantwortlich für Kinder- und Jugendliteratur im Deutschlandfunk in unserem Schwesternprogramm. Und vor mehr als 10 Jahren haben Sie begonnen, selbst Bücher für junge Leserinnen und Leser zu schreiben. Jetzt diese Idee zu dieser Reihe, wir sind Weltklasse, wir sind die Weltklasse. Wie ist diese Idee entstanden?
Ja, ich habe das Vergnügen, hin und wieder auch in Schulen zu lesen. Und ich stand irgendwann tatsächlich in der realen Weltklasse. Das ist eine sehr internationale Klasse in einem Gebiet, das man durchaus als Brennpunkt beschreiben kann. Und ich habe sehr schnell angefangen zu staunen, mich zu wundern und mich zu freuen darüber, wie aufgeweckt diese Kinder waren, wie achtsam, wie lebendig, auch wie neugierig, wie toll ich mit denen ins Gespräch kam. Und dann dachte ich, das hier ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und in dieser Form noch nicht erzählt.
Mhm. Und Frau Hein, Sie sind Autorin, Sie sind auch Kabarettistin und eben Zeichnerin seit über 20 Jahren. Machen Sie Bilder für Bücher, zum Beispiel für die Bücher von Cornelia Funke. Wie wir wissen, werden die von einigen Menschen gelesen, also sehr erfolgreich mit ihren Illustrationen. Aber jetzt haben Sie eine sehr lange Pause gemacht, bevor Sie wieder eingestiegen sind ins Zeichnen. 8 Jahre mit der Weltklasse haben Sie jetzt wieder angefangen. Aber sagen Sie erstmal, wie kam es zu der langen Pause?
Mich haben einfach tatsächlich, ich habe sehr lange gezeichnet und irgendwie haben mich meine eigenen Zeichnungen gelangweilt, wenn man das so offen sagen darf.
Und, dürfen Sie bei uns, ja.
Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich da selbst reproduziere, aber gar nicht mehr drin wiedererkennen kann. Und es, ja, ich brauchte den Text von Tanja, der mich so mitgerissen hat und all das, was sie eben gerade gesagt hat, weil die Kinder so lebendig waren, weil ich sofort Bilder im Kopf hatte, weil ich auch ganz, ganz wichtig fand, dass man diese Weltklasse ja ins Leben stellt und dass sie dann auch von kleinen Lesern so wahrgenommen wird, wie Tanja sie sich sie kennengelernt hat und sich ausgedacht hat.
Und dass es diese Weltklasse gibt, Frau Lieske, das liegt offenbar viel an der Klassenlehrerin. Frau Meister heißt die in dem Buch, die da so ein unbefangenes, positives Miteinander der Kinder aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern organisiert kriegt. Aber wie macht die das denn?
Das ist in der Tat so. Ich habe mich nicht nur in die Kinder verguckt, sondern auch in die reale Lehrerin, die ihre Kinder einfach liebt. Darauf läuft es letztlich hinaus. Aber das ist nichts, was auf diese eine Klasse beschränkt ist. Ich habe dieses sehr positive Klima und dieses Engagement in der ganzen Schule wahrgenommen. Und man muss dazu sagen, dass es eine Brennpunktschule ist. Ich war tatsächlich jetzt vor einigen Tagen auf dem Sportfest. Ich habe aber auch verstanden, dass es eine Brennpunktschule in einer wohlhabenden Stadt ist. Das Ganze spielt ja in Düsseldorf. Das ist die Stadt, in der ich lebe. Und es liegt tatsächlich auch ein Kreis von Sponsoren, Förderern um diese Schule herum, die viele Dinge möglich machen, die vielleicht in anderen Brennpunktschulen fehlen. Ein Appell, Geld hilft doch.
Mhm. Und Sie schauen ja mit diesem Buch jetzt auf das Positive, die Chancen einer solchen Klasse eben mit Kindern mit ganz unterschiedlichen Herkünften, statt der ganzen negativen Presse, die solche Weltklassen sonst haben in unserer Öffentlichkeit. Wenn man jetzt wie Sie quasi so ein positives Bild gegen das vorherrschend Negative setzt, gibt es dann auch die Gefahr, dass man vielleicht zu einseitig positiv wird?
Naja, ich bin ja mit Leib und Leben und dem ersten Beruf Journalistin. Ich habe wirklich solide recherchiert. Natürlich herrscht dort ein etwas geregelterer Schulalltag, als ich es beschreibe. Mhm. Aber grundsätzlich der Umgang, das Wohlwollen, die Offenheit, der Respekt, all das lebt in dieser Klasse. Vielleicht, was eine Begradigung angeht, wir haben es dort natürlich auch mit Familien zu tun, in denen Dinge problematisch sind. Das habe ich in der Tat etwas geglättet und ausgespart. Das Buch soll ja auch Spaß machen. Und wenn man ganz genau liest, homöopathisch dosiert, ist das schon noch vorhanden. Es ist zum Beispiel ein Kind da, was nicht spricht, was kriegstraumatisiert ist. Also ja, homöopathisch verdünnt sind auch die Probleme vorhanden.
Frau Hein, wie ging Ihnen das auch mit dem, was ich gerade anspreche? Weil es gibt ja eigentlich keine Schulklassen ohne harte Konflikte.
Aber also mich hat das der Text auch so angesprochen, weil ich es in meinen Lesungen genauso erlebt habe, weil ich ganz oft an Brennpunktschulen war, hier im Wedding oder dann auch
im Wedding in Berlin, ne?
Genau, in Niedersachsen, überall gibt es diese Brennpunktschulen. Und in Lesungen Kinder erlebt habe, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts damit anfangen konnten, was ich da gelesen habe, aber dann unglaublich fantasievoll eingestiegen sind. Also, dass ich selber mich auch bei meinen eigenen Vorurteilen ertappt habe und so oft so überrascht war, was für andere Blickwinkel dann auch durch Kinder natürlich mit Migrationshintergrund oder anderen Lebensrealitäten in so eine Lesung eingebracht worden sind. Und ich glaube, auch das hat mich so angeschwungen. Ich dachte, toll, dass Daniel das erzählt.
Jetzt wird es in dieser Reihe fürs erste 3 Bände geben. Es soll dann noch weitergehen mit der Weltklasse. Jedes Buch erzählt aus der Perspektive eines anderen Kindes, also auch von einer anderen Herkunftsgeschichte. Jetzt im ersten Buch macht Adam aus Polen den Anfang. Vielleicht beschreiben Sie uns den mal, Frau Hein. Wie sieht denn der aus und was ist das für einer?
Adam hat wahnsinnig viele Haare, ganz viele Locken.
So einen roten Feuerkopf.
Ja,
ne?
Ich weiß gar nicht, Tanja, hattest du das angelegt oder habe ich das dann
rausgemacht? Das hast du gemacht. Aber meine Figuren sind in guter Hand bei dir.
Genau, und er hat so einen Hoodie an. Ich glaube, Hoodie ist doch das mit Mütze, nee, mit Kapuze.
Kapuze, ja.
Und ich fand irgendwie die Vorstellung lustig, dass der irgendwie mit seinem Temperament und seinen Haaren gar nicht in diesen Hoodie reinpasst. Und gleichzeitig trägt er eine Brille und als er seinen ersten Schultag hat, ich glaube, er hatte vorher so ein Augenleiden, war auch noch das eine Brillenglas abgeklebt. Also er kommt unter seltsamen Umständen in diesem ersten Schultag an und ich finde, das hat Tanja auch ganz toll beschrieben, wie er dann trotzdem irgendwie aufgeht in dieser Klassengemeinschaft.
Ja, erst wird er an der Tür von einer anderen Schülerin abgewiesen, sagt, ist hier nicht für Blödis, wegen seinem Abgeklebten. Also das hat auch manchmal so einen rauen, aber herzlichen Ton, die Kinder da untereinander.
Das ist Kybra, unser Klassenbully.
Ja, aber so lernen sie auch, sich auseinanderzusetzen. Ich finde auch gerade, dass Tanja irgendwie keine Angst hat vor Konflikten und zeigt, wie Kinder damit umgehen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
Jetzt der Adam, der bringt natürlich das Polnische mit. Sein Opa ist zum Beispiel der Jadek, der mit dem polnischen Wort für Opa eben. Und Adams erste Sprache ist das Polnische. Genau, Sie haben es gerade gesagt, er muss erstmal Deutsch lernen. Was bedeutet es denn für diese Weltklasse, Frau Lieske, dass eben in den allermeisten Familien zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird?
Es ist tatsächlich so, dass die Kinder oft mit einer anderen Sprache ankommen. Es gibt dann auch keine spezielle Förderung. Das heißt, alle Kinder werden quasi in den Unterricht hineingesetzt und lernen dann Deutsch. Und für den Adam gibt es tatsächlich auch ein Vorbild. Es gibt ein polnisches Kind dort, das das genauso gemacht hat. Einfach unterwegs Deutsch gelernt. Kindern gelingt das übrigens sehr schnell.
Und das Miteinander funktioniert dann auch sehr schnell. Frau Hein, Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass Sie zum ersten Mal, also trotz Ihrer langen Karriere als Kinderbuchautorin, zum ersten Mal ein Buch illustrieren, in dem Menschen mit ganz unterschiedlichen Hautfarben vorkommen. Muss man daraus auch schließen, im deutschsprachigen Kinderbuch ist das Thema Diversität noch ziemlich unterbelichtet?
Also jetzt muss man natürlich auch erwähnen, ich habe viel fantastische Literatur, also illustriert, Zauberer und Hexen, da hat sich vielleicht die Frage nicht so gestellt, also wobei man muss da auch drüber nachdenken. ja, ich glaube, es ist noch nicht so lange ganz selbstverständlich dabei. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann war tatsächlich dieses Thema da überhaupt noch nicht so in unserem Bewusstsein. Und das hat sich eben ganz stark verändert. Und damit müssen wir natürlich alle umgehen und dann ja auch unser Oeuvre da erweitern.
Ich nehme es aber schon so wahr, dass die Illustratorinnen sehr sensibilisiert sind dafür. Also Inzwischen wird sehr darauf geachtet, Diversität auch abzubilden.
Sie sind ja, wie gesagt, eben auch Autorin und Beobachterin des ganzen Marktes. Da kriegt man sowas mit.
Ich erlaube mir hier an dieser Stelle eine Korrektur. Ich habe das sehr, sehr lange gemacht in Köln. Ich habe das aber vor einigen Jahren abgegeben, weil ich fand, dass die Kinderliteratur einer jüngeren Kollegin ja besser zu Gesicht stünde und weil ich mehr schreiben wollte.
Jetzt machen diese ganz unterschiedlichen Kinder in dem Buch einen Klassenausflug ins Naturkundemuseum und daraus leitet sich dann ein sehr, sehr großes Projekt her. Die Kinder bauen für ihre Schule das Skelett eines Dinosauriers nach. Wir wissen ja alle, das sind ziemlich große Tiere gewesen. Also das ist ein Großprojekt, da den Stegosaurus Matilda auf die Beine zu stellen. Was bedeutet das für so Kinder, so was Großes anzugehen, Frau Lieske?
Ja, das ist natürlich ein Projekt, was ich mir ausgedacht habe. Das würde den Schulalltag sprengen. Aber ich wollte Gemeinschaft erzählen. Ich wollte auch den Wahnsinn miterzählen. Ich wollte auch das Scheitern erzählen. Der klappt ja mehrmals zusammen. Und die Lehrerin braucht dann auch Hilfe von außen. Ja, ich wollte eigentlich miterzählen, was ist, wenn man sich partout was in den Kopf gesetzt hat, was Kreatives schaffen will und es gelingt dann. Und am Ende ist Matilda sowas wie ein Riesenmaskottchen. Die steht dann in der Schule rum und ermöglicht den Kindern eben auch ganz viel.
Und Frau Hein, mal ein Dino zeichnen, ist da ein Traum in Erfüllung gegangen oder haben Sie es schon mal gemacht können?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, nee, ich musste mich da richtig reinarbeiten in Dino.
Das war auch nicht nur leicht. Ich mag vor allem den kollabierten Dino.
Ich habe auch schon die erste Kritik bekommen von kleinen Kindern. Also so ganz artgetreu ist das offenbar nicht gelungen, was ich da gemacht habe.
Ich habe ihn erkannt, was es sein soll. Ich hoffe, die jungen Kritiker und Kritikerinnen sind nicht allzu hart mit Ihnen. Frau Hein, Sibylle Hein und Tanja Lieske haben die Kinderbuchreihe Wir sind die Weltklasse gestartet. Der erste Band ist jetzt da, im Hansa Verlag erschienen mit 176 Seiten. Empfohlen für Kinder so ab 7 bis 9 Jahre. 15 Euro kostet das Buch. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Sie beide.
Vielen Dank, Herr Mayer. Tschüss. Tschüss, Sibylle.
Tschüss.
Straßenkritik.
Ich bin der Robert, komme eigentlich aus der Schweiz, bin jetzt aber hier an der Isar in München, genieße ein bisschen die Sonne. Eine Weile schon lese ich eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari. Angefangen zu lesen habe ich es, weil ich habe es ein paar Mal in Vorlesungen gesehen. Ich studiere Architektur, ein bisschen Hintergrund Soziologie und Geschichte und das interessiert mich auch ein bisschen und habe mal gedacht, fange es mal an zu lesen. Und ja, aber grundsätzlich ist das Buch eigentlich spannend, auch eben, weil es wird eigentlich die Geschichte der Menschheit erklärt, auch ein bisschen soziokritisch, wie überhaupt Religion entstanden ist oder das Geld und wieso genau Europa jetzt an erster Stelle steht und nicht Afrika oder Südamerika oder so.
Robert liest an der Isar und anderswo in München eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari. In der Übersetzung von Jürgen Neubauer gibt es das Buch im Pantheon Verlag als Paperback. Da kosten die 530 Seiten 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die französische Literatur, die hat einen sehr guten Lauf in den letzten Jahren, vor allem durch Autoren wie Didier Eribon, Édouard Louis und die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2022, Annie Ernaux. Ihre autofiktionalen Bücher, die werden viel gelesen und in diese ja etwas modisch gewordene autofiktionale Schublade könnte auch ein anderes Buch aus Frankreich passen, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Der Roman Bevor ich es vergesse von Anne Poli. Der Kritiker Rainer Moritz hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt passenderweise in Paris für uns im Studio. Guten Tag nach Paris, Herr Moritz.
Das haben wir gut ausgesucht, Herr Mayer. Genau. Einen schönen guten Morgen.
Wie ist das denn mit diesem Roman jetzt? Passt der denn wirklich so richtig in die autofiktionale Schublade?
Also man hat erstmal den Verdacht, dass der Verlag Luchterhand ihn extra deswegen jetzt ins Programm genommen hat. Der ist ja im Original schon 2019 erschienen. Das ist eher ungewöhnlich, dass nach so einem langen Zeitraum Bücher auf Deutsch erscheinen. Diese Schublade, Sie haben es angedeutet, ist ja eine sehr umstrittene Schublade. Die Autorin Anne Poli hat selber in einem Interview erklärt, sie könne mit den Begriffen autobiografisch, autofiktional herzlich wenig anfangen. Es sei ja ein Roman, den sie geschrieben habe. Aber dieser Roman hat eine Erzählerin, die, wir sind nicht überrascht, Anne Poli heißt. Also es geht ganz offensichtlich doch um biografische, autobiografische Erlebnisse, die die Autorin versucht nachzuerzählen, indem sie selber den Namen ihrer Erzählerin mit ihrem eigenen gleichsetzt.
Und an welchem Punkt ihres Lebens oder des Lebens der Figur spielt dieser Roman dann?
Ja, wir sind ungefähr im Jahr 2012, also ein gutes Stück zurück. Wir sind in Frankreich, wir sind im Département 78, das ist die Île-de-France, also nordwestlich von Paris. Und da setzt dieser Roman ein, in dem die Erzählerin Anne Poli mit ihrem Bruder Jean-François den Tod ihres Vaters zu beklagen hat. Der ist mit Ende 77 gerade gestorben und nun gilt es, das vorzubereiten. Also ein ganz klassischer Romaneinstieg. Das Haus steht leer und das Haus ist, wie es unverblümt heißt, ein Saustall. Das heißt, der Vater hat Schubladen gefüllt, Schränke gefüllt und all das, manche werden diese Situation kennen, gilt es nun aufzuräumen, zu ordnen, zu sichten, was wiederum zu Rückblenden führt, um dieser Person, dieser sehr widersprüchlichen Person des Vaters gerecht zu werden.
Und die Tochter und der Sohn, wie kommen die mit diesem Saustall zurecht, den der Vater hinterlassen hat?
Ja, auf ganz unterschiedliche Weise. Vom Bruder Jean-François heißt es, er würde sich hinter einer Backsteinmauer verschanzen. Er will damit gar nicht mehr viel zu tun haben. Und während sich seine Schwester Anne darauf einlässt, und der Roman setzt gleich mit einer sehr starken Szene ein, man ist im Beerdigungsinstitut und sofort geht es nicht nur traurig und melancholisch und gelassen zu, sondern die beiden Geschwister geraten in einen heftigen Streit. Was soll bitte der Sarg kosten? Soll es Eiche oder Kiefer sein? Der arme Mann vom Beerdigungsinstitut ist sichtlich überfordert von diesen beiden Geschwistern, die sich vor ihm streiten und sich nicht einig werden können, wie dem Vater gerecht zu werden ist. Und darum geht es letztlich in diesem ganzen Roman. Wie wird man diesem sehr eigenwilligen Vater zurecht, der ein Provokateur war, der Bein amputiert wird, der sich dem Alkohol und später sogar anderen Drogen ergeben hat? Seine Tochter spricht von ihm als Junkie. Wie wird man diesem Manne gerecht? Und so insofern ist dieser Roman dann der Versuch, zum einen eine Art Rehabilitation dieses Vaters einzuleiten, aber eben auch nicht sentimental zu werden, sondern auch ihn in all seinen Schwächen zu sehen.
Diese Szene, die Sie gerade beschrieben haben, da bei einem Bestatter, der Streit um den Sarg, der hat ja bei aller Trauer wahrscheinlich auch was Komisches. Und die Autorin selbst, Anne Poli, hat gesagt, ihr Roman sei aus ihrer Sicht ein tragikomisches Buch. Das haben Sie offenbar auch so wahrgenommen?
Ja, das hat sie selber sehr gut angelegt, finde ich, denn das nimmt dem Roman alles Sentimentale. Das gibt ihm auch, Sie haben es gerade angedeutet, auch eine gewisse Komik in vielen Szenen. Das ist nicht nur diese Szene beim Bestatter. Es wird dann selber eine Gedenkfeier stattfinden. Die muss eigentlich hurtig vorangehen, weil der Sarg noch 70 Kilometer weiter dann transportiert werden soll zum Grab. Doch der Pfarrer, der Situation nicht mehr gewachsen ist, ein alter Mann, der zusammenzubrechen scheint am Altar, zieht und zieht diese Gedenkfeier in die Länge. Man hat 2 Stunden, die Familie ist verzweifelt. Anne hat ihre Lebensgefährtin Felicie dabei, die ist sozusagen der Gegenentwurf zu diesen Familien, die man früher kennengelernt hat und die ist völlig erstarrt, was sie da sieht. 2 Stunden eine Gedenkfeier, also das schafft Anne Poli in vielen Szenen, dem Text eine Komik zu geben und trotzdem dieser Trauerarbeit gerecht zu werden.
Also ein Roman, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, der Sie sehr überzeugt hat?
Ja, er hat mich sehr überzeugt, weil er, wie gesagt, auf sehr vielen Ebenen arbeitet. Es spielt auch die Musik eine ganz wichtige Rolle. Da wird Céline Dions berühmtes Lied Parle à mon père plötzlich eingebaut. Ein einfacher Schlager und trotzdem gerät die Erzählerin in tiefe Tränen, als sie dieses Lied im Autoradio hört. Und dann gibt es, das will ich nur andeuten, noch eine Schulfreundin des Vaters, Juliette. Die hat er mit 13, 14 zum letzten Mal gesehen. Anne, die Erzählerin, nimmt Kontakt zu dieser Juliette auf und die schreibt dann plötzlich einen Brief quasi ins Jenseits dem Vater hinterher. Also dieser Text ist auf sehr vielen Ebenen ein hochinteressantes, lesenswertes Buch und man muss keine Sekunde darüber nachdenken, ob man diesem Buch nur das Etikett autofiktional aufkleben muss oder nicht.
Bevor ich es vergesse, der Roman von Anne Poli, der wurde übersetzt aus dem Französischen von Amélie Thomas. Im Luchtern Verlag ist er erschienen mit 174 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Besten Dank an unseren Rezensenten Rainer Moritz.
Neue Krimis.
Die besten Krimis im Monat Mai, die stehen auf unserer Krimi-Bestenliste und dazu gehört auf Platz 4 dieser Liste ein Buch von Matthijs Deen. Dieser niederländische Schriftsteller hat vor 2 Jahren mit seinem leisen, unaufdringlichen Krimi Der Holländer sehr auf sich aufmerksam gemacht. Ermittler war da ein deutscher Polizist mit niederländischen Wurzeln, also ein Grenzgänger zwischen beiden Ländern. Der Retter heißt jetzt der neue Roman von Matthijs Deen und mein Kollege Kolja Mensing, der ist Mitglied der Krimi-Bestenlisten-Jury und er sagt uns jetzt, warum er den Retter so toll findet.
Neue Krimis.
Es beginnt mit einer ziemlich dramatischen Rückblende. Es geht zurück ins Jahr 1995, als der Schlepper Pollux in der Nordsee auf dem Weg nach Emden in Seenot gerät. Von Norderney aus läuft ein Seenotkreuzer aus. Es wird eine ausgesprochen gefährliche Rettungsaktion bei stürmischer See und hohem Wellengang. Aber am Ende kann fast die gesamte Besatzung der Pollux gerettet werden, bis auf den Kapitän, der seit dieser Nacht als vermisst gilt. Erst 20 Jahre später spült die Flut die Überreste seiner Leiche in England an den Strand. Aber die Autopsie wirft Fragen auf. Unter anderem werden Projektilreste im rechten Schlüsselbein gefunden. Also, was ist damals wirklich passiert? Der dramatische Anfang täuscht so ein bisschen. Der Retter ist eigentlich ein langsam, eher behutsam erzählter Krimi. Im Mittelpunkt steht ein Mann namens Lieve Cupido, ein verschlossener Polizeibeamter, der in Cuxhaven für die Bundespolizei See arbeitet. Und dieser Lieve Cupido, das wissen wir aus den ersten beiden Bänden der Reihe, hat einen deutsch-niederländischen Hintergrund und ist auf der Insel Texel aufgewachsen als Sohn eines Fischers. Er kennt sich aus mit Männern, die auf Schiffen arbeiten. Er wird also wohl der Richtige sein, um die Ermittlungen zu diesem 20 Jahre zurückliegenden Todesfall auf der Pollux aufzunehmen. Und dafür ist Lieve Cupido diesmal auf den friesischen Inseln zwischen Deutschland und den Niederlanden unterwegs. Und was mir hier erst einmal gut gefallen hat, ist, dass Matthijs Deen so einen sehr klaren Blick für die kleinen Tragödien hat, die auf diesen Inseln in den sturmzerzausten Unterhaltungen der Menschen auftauchen oder die sich hinter den Fotos von so längst abgewrackten Schiffen verbergen, die hier in den Häusern wie Familienbilder an den Wänden hängen. Und an manchen Stellen musste ich an diese zauberhaften Maigret-Romane denken, in denen Georges Simenon seinen Pariser Polizisten ausnahmsweise mal in der Normandie oder in der Bretagne ermitteln lässt und in denen er dann mit ein paar Strichen so ganze Landschaften skizziert. Aber am Ende geht es bei Matthijs Deen natürlich wieder um Lieve Cupido, der eigentlich dann doch genau der Falsche für diesen Fall ist. Lieve Cupido hat seinen eigenen Vater vor vielen Jahren unter rätselhaften Umständen an die Nordsee verloren. Ein Ereignis, das ihn zu einem fast ja aggressiv wortkargen Mann gemacht hat, der immer wieder von der Flut seiner Vergangenheit überspült wird. Und dass dieses emotionale Gezeitenspiel auch mit der Retter noch lange nicht zu Ende erzählt ist, das ist im Grunde genommen ein Glück. Denn Matthijs Deen muss die Lieve Cupido-Reihe fortsetzen.
Matthijs Deen, der Retter. Der Roman wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Andreas Ecke. Im Mare Verlag ist er erschienen mit 380 Seiten. 23 Euro ist der Preis und das Buch steht neu auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste im Mai. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Inka Parey. Von mir ist zuletzt erschienen der Roman Humboldthain. Ein Buch, was mich sehr geprägt hat, was ich in den letzten 10 Jahren als eine besondere Leseerfahrung empfunden habe, ist von Marie Ndiaye, 3 starke Frauen. Das ist ein Roman in 3 Episoden. Die Autorin stammt aus Senegal, ist in Frankreich aufgewachsen und pendelt so in ihren Erzählungen immer zwischen beiden Gesellschaften. In 3 starke Frauen beschreibt sie ja Frauen, die sich in patriarchal gesinnten größeren Familienzusammenhängen zurechtfinden müssen, die eine unglaubliche Stärke und Empathie haben und gleichzeitig immer wieder schwierige Situationen meistern. Die letzte Episode ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben in diesem Roman. Da geht es um eine Fluchtgeschichte. Eine Frau versucht zu fliehen, versucht Europa zu erreichen und lebt vorher in ganz schwierigen Familienbedingungen. Und dann verfolgt man so ihren Weg, Schlepper, Schleuser. Und was mich sehr beeindruckt hat, war so eine Wärme und Weiblichkeit in diesem Buch. Ich bin sehr fasziniert von so einem in seiner Mitte sein, trotz widriger Umstände. Und ich fange einfach mal an, mich in ganz andere Lebensumstände reinzudenken und die auch mal wirklich fühlen und erfassen zu können und da nah dran sein zu dürfen. Sie hat das für mich in einer wunderbaren und sehr beeindruckenden Weise aufgegriffen.
Die Berliner Schriftstellerin Inka Paray über ein Buch ihres Lebens, Drei starke Frauen von Marine Diaye. Mit dem Buch hat Marine Diaye 2009 den Prix Goncourt gewonnen, also den wichtigsten französischen Literaturpreis. Bei uns ist der Roman in der Übersetzung von Claudia Kaltscheuer erschienen im Surkamp Verlag. 340 Seiten, das Buch, 22,90 Euro ist der Preis. Von dem Schriftsteller Josef Roth sind viele fasziniert, von seinem großen Österreich-Ungarn-Roman Radetzky-Marsch zum Beispiel oder von seiner Legende vom heiligen Trinker. Der Autor Jan Konefke, der findet Josef Roth auch sehr interessant. Er hat einen Roman über Josef Roth veröffentlicht. Im Schatten zweier Sommer heißt er. Und meine Kollegin Dorothea Westphal hat über diesen Roman und über Josef Roth gesprochen, mit Jan Konefke einerseits und mit dem Roth-Experten Jan Bürger. Der arbeitet gerade an einer Josef Roth Biografie. Das Gespräch mit den beiden können Sie heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur hören. Und Dorothea Westphal, die ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, sei willkommen, Dorothea.
Hallo.
Schauen wir erstmal auf den Roman, also auf eine Seite dieses Gesprächs im Schatten zweier Sommer von Jan Konefke. Worum geht es nochmal genauer in dem Roman?
Vielleicht noch eine Sache zu Jan Bürger, die ich gerne nachtragen würde. Er arbeitet auch im Deutschen Literaturarchiv in Marbach und da ist auch der Nachlass von Josef Roth. Und er hat die Reisereportagen aus der Ukraine und aus Russland sowie die Feuilletons und Briefe aus Paris von Josef Roth herausgegeben. Mhm. Ja, worum geht es nun in dem Roman? Konefke erzählt eine fiktive Liebesgeschichte. Also eine Hauptperson ist Josef Roth und die andere ist Fanny Fischler. Das ist die Tochter des Vermieters. Und zwar hat Josef Roth, als er 1914 nach Wien kam, um zu studieren, bei einem Schuster gewohnt mit dessen Familie in einem Roman. Und er verliebt sich eben in die Tochter und die Tochter auch in ihn. Diese Beziehung währt aber nur einige Monate, nämlich genau bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und Konefke ging es eigentlich um diesen Grundschock, der auch Roths Werk durchzieht. Nämlich beide stehen am Anfang ihrer Entwicklung, aber gleichzeitig am Ende einer Epoche. Und später begegnen sich die beiden dann im Exil in Paris wieder. Roth ist da schon schwer alkoholkrank und Fanny wird unter seiner extremen Eifersucht leiden und sich schließlich auch von ihm trennen. Es ist wirklich eine Hommage an Roth. Reizvoll ist, dass diese junge Frau eine gleichberechtigte Rolle spielt im Roman. Und normalerweise sind die Romane von Roth ja von melancholischen Männerfiguren bevölkert. Und das auch noch interessant ist, wie er zu dem Projekt kam. Nämlich er wohnt in Wien, wie er herausfand, in dem Haus, in dem Roth tatsächlich wohnte, als er nach Wien kam.
Und jetzt der Biograf, der wird ja wahrscheinlich, also Jan Bürger, dann deutlich anders an eine Lebenserzählung von Josef Roth rangehen als der Romancier. Ne?
Interessant ist, dass es aus dieser frühen Wiener Zeit wenig Material gibt. Mhm. Das ist gut für Konefke, weil er Raum für Fiktion hat, aber natürlich für den Biografen schwierig. Bürger, ich fand interessant, was er sagte, dass nämlich Roth 1913 bereits in Wien war zu einem Zionistenkongress. Da fuhr man damals offenbar hin wie heute zum Kirchentag und Kafka auch da war. Und man weiß aber nicht, ob die beiden sich kennen. Das ist nicht belegt. Das wäre natürlich auch wieder Stoff für einen neuen Roman. Aber Bürger muss sich natürlich als Biograf streng an die Quellen halten. Und das ist schwierig, weil es über dessen Leben kaum Fakten gibt. Er wurde in Brody in Galizien geboren. Das gehörte nach dem Ersten Weltkrieg gar nicht mehr zu Österreich. Und dann war er heimatlos, lebte in Hotels, hatte kaum Besitztümer. Und er hat mal gesagt, über sich mich zu fixieren, ist unmöglich. Und das ist auch das Zitat, das Bürger für einen Aufsatz über Roth benutzt hat, um ihn zu betiteln. Roth war zudem ein begnadeter Geschichtenerzähler. Er erzählte einfach Lügen, ja, über seine Herkunft und auch seine religiösen und weltpolitischen Ansichten. Die waren auch mal so. Und Fanny im Roman hasst das, ja, hasst diese Lügengeschichten. Und so ist diese Biografie für Bürger sehr aufwendig, zumal noch Corona dazwischen kam und der Ukraine-Krieg. Er wollte nach Brody reisen, das liegt inzwischen in der Ukraine. Also er hat gesagt, er weiß noch nicht, wann er fertig sein wird.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob du dazu gekommen bist bei der Vorbereitung dieses Gesprächs, also über den Roman hinaus und Stoff zu Jan Bürger, noch Roth noch mal selbst zu lesen. Aber von früher kennst du ihn bestimmt. Was hat dich denn bei ihm, was findest du an seinem Werk so besonders interessant?
Also erstmal finde ich interessant, dass es zum großen Teil an Kaffeehaustischen entstanden ist. Immerhin, glaube ich, insgesamt 6000 Seiten. Und tatsächlich habe ich den Radetzky-Marsch, der ihn ja berühmt gemacht hast, du hast ihn erwähnt, wiedergelesen. Und ich muss sagen, ich bin förmlich versunken in diesen wunderbaren, fein, ironischen und präzisen Schilderung. Und diese hohe literarische Qualität, die findet man eben auch in den Reisereportagen, die ich auch gelesen habe, und in den Feuilletons, die eben Bürger herausgegeben hat. Roth war in den 1920er Jahren ein Star bei der Frankfurter Zeitung. Und ich finde so interessant, dass diese Reportagen auch auf den Kern oder einen Kern des schriftstellerischen Werks weisen, nämlich er schildert darin die gesellschaftlichen Umwälzungen in Europa in der Zeit eben zwischen den Kriegen, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.
Was würdest du sagen, was geht uns heute besonders nah an seinem Werk oder seinen Gedankengängen auch?
Ja, dass er eben diese gesellschaftlichen Auflösungsprozesse beschrieben hat und früh die Gefahr erkannte, die auf Europa, die eben nach Hitlers Machtergreifung, worauf Europa zusteuerte. Und er machte sich darüber überhaupt keine Illusion, auch über die politischen Vorgänge und was das für ihn als Schriftsteller bedeutete, und ist ja dann auch nach Paris ins Exil gegangen und kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gestorben. Und ich habe die beiden gefragt, wie aktuell sie eben das Werk von Roth finden.
Er ist ein Antinationalist. Und ich glaube, das ist sein ganz großartiges Thema, das er durchhält. Und er hat sich ein Europa vorgestellt, auch als Zitat, eine Heimat der Heimatlosen, ein Vaterland der Vaterlandslosen. Und heute in dieser Wiederbelebung der Nationalismen, die wirklich schlimmstenfalls dazu führen können, dass das vereinte Europa zerfällt. Und da stiftet er ein gedankliches literarisches Gegenbild.
Ja, völlig richtig. Also Antinationalist, aber auch radikaler Ideologiekritiker, und vielleicht könnte man sogar sagen, ja, so etwas gibt es nicht, aber vielleicht so eine Antipolitik, der sich ja nicht verschreibt. Also was er tut, und so versteht man vielleicht auch seine politischen Wenden, was er tut, dass er immer das gelebte Leben, das reale Leben von uns jetzt hier und jetzt kontrastiert mit dem politischen System.
Die beiden Josef Roth-Experten Jan Bürger und Jan Konefke im Gespräch mit Dorothea Westphal. Können Sie die drei heute Abend hören um 19.30 Uhr in einer längeren Sendung hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank an Dorothea Westphal für die Einstimmung darauf.